Herr, ja, so will ich dich von Herzen bitten, um Gnade zum Reden und auch zum Hören. Amen. Liebe Geschwister, wie soll es weitergehen? Es gibt doch Situationen im Leben, im menschlichen Zusammenleben, da stellt sich diese Frage. Wie soll es weitergehen? Missverständnisse, Entfremdungsprozesse, Zerwürfnisse. Zaghafte Verständigungsbemühungen laufen ins Leere. Wir kennen das, hören davon oder erleben so etwas auch leider vielleicht selbst. Oft genug erweist es sich als ziemlich kompliziert. Ja, wie umgehen mit harschen Beschuldigungen und Vorwürfen, mit falschen Behauptungen, Verdächtigungen und Verleumdungen? Wie umgehen mit handfesten Streitereien, mit permanenten Missstimmungen und Unzufriedenheiten? Ja, wie umgehen mit diesen Missstimmungen, den Unzufriedenheiten auch in mir selbst, vielleicht jetzt hier im Gottesdienst und vielleicht sogar spürbar für andere? Nun, es trifft schon irgendwie anders, wenn ausgerechnet Gemeindeglieder sich so verhalten, weil Menschen, die in der Nachfolge stehen, über die Welt das weltliche Verhalten eigentlich hinausweisen sollten, weil die Liebe Christi uns immer wieder antreiben sollte, von uns wegzusehen. Wie soll es weitergehen? Auch der Apostel Paulus hat sich das, wie seine Briefe zeigen, des Öfteren fragen müssen. Wiederholt sah er sich Konflikten ausgesetzt, die auf den ersten Blick kaum lösbar schienen. Er sollte ja die frohe Botschaft in die Völkerwelt tragen. Er wusste sich von Gott zu den Nichtjuden gesandt. Der zweite Korintherbrief spiegelt in bewegender Weise eigentlich die Kämpfe des Apostel Paulus um die Gemeinde. Denn der wurde von bestimmten Menschen in dieser Gemeinde angefeindet. Einige christliche Wandermissionare waren dorthin gekommen und brachten Unruhe in die Gemeinde. Sie hatten wie Paulus einen jüdischen Hintergrund und sie waren der Meinung, dass Paulus sich zu wenig um die jüdischen Vorschriften oder an die jüdischen Vorschriften hielt. Er sei zu großzügig zu den Heiden. Sie warfen ihm ein laxes Christentum vor. Er predige kein rechtes Evangelium und sei kein richtiger Apostel. Paulus, der aus Kleinasien stammte, habe Jesus gar nicht gekannt, sie, die christlichen Wanderprediger, hingegen wohl. Seine Vision in Damaskus, wir wissen ja darüber, hatte die entscheidende Wende bei Paulus ausgelost, zogen sie aber in Zweifel. Und diese Vorwürfe, er sei kein rechter Apostel und er verkündige nicht das richtige Evangelium, trafen Paulus hart. Das konnte er doch nicht stehen lassen, dem musste er etwas entgegensetzen. Sollte er nach Korinth reisen? Sollte er direkt mit den Gemeindemitgliedern und den Widersachern sprechen? Er entschied sich, ihn zu schreiben. Er tat es wohl aus Ephesus, weit entfernt von der Gemeinde in Korinth, in der jetzt so viel Falsches gegen ihn im Umlauf war. Ja, massiv waren die Vorwürfe gegen ihn. Aber wir wissen aus vielen anderen Textstellen, dass er von sich wegsehen konnte, trotz solcher Anfeindung, weil die Sache Gottes für ihn absolute Priorität hatte. Denn es ging um das rechte Verständnis des Evangeliums. Paulus sorgte sich, dass die Korinther aus der Gnade Gottes herausfallen würden. Die Gemeinde war schließlich noch jung, bestand aus Armen und Reichen, Einheimischen und Zugezogenen. Und sie waren in vielen von sich überzeugt, wir wissen es, es waren bockige Menschen, aufsässig. Und er war nur kurz bei ihnen gewesen. Sie waren halt noch nicht gefestigt im Glauben, sie bedurften der christlichen Lehre und der Stärkung. Er wusste, sie würden verunsichert reagieren, wenn diese christlichen Wandermissionare, die direkt aus Jerusalem kamen, versuchen würden, sie von einer anderen Lehre zu überzeugen. Wie gesagt, Paulus hatte Angst um die Korinther und fürchtete auch um seine Glaubwürdigkeit als Apostel Jesu Christi. Leidenschaftlich wandte er sich in den Vorversen zu unserem Predigttext an seine Gemeinde in Korinth und setzte dabei sein ganzes rhetorisches Talent ein, um sie für das Evangelium zu gewinnen. Er wollte bauen und nicht zerstören. So klingt der Schluss seines Briefes versöhnlich, hoffnungs- und liebevoll. Ich lese den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 11 bis 13. Im Übrigen, Geschwister, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zureden, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. In einer modernen Übertragung könnte man formulieren, rauft euch wieder zusammen, sucht das Gemeinsame und geht friedlich miteinander um. Ja, nicht Streit, sondern Friede soll regieren. Ist das denn möglich, nach harten und langwierigen Auseinandersetzungen wieder aufeinander zuzugehen, sich Gutes zu wünschen und es auch wirklich so zu meinen? Ist das möglich, eine echte, tragfähige Versöhnung herzustellen, die eine glaubwürdige Gemeinschaft zwischen Kontrahenten stiftet? Kann die Beziehung zwischen Paulus und den andersdenkenden Gemeindegliedern wiederhergestellt werden? Sind die guten Abschlussworte, die von Freude, Liebe und Frieden reden, Herzenswünsche des Apostels, die sich mit der Realität decken? Der Briefschluss zeigt, unter welchem Vorzeichen, in welchem Geist und auf welchem Weg er nach einer Lösung des Konflikts sucht. Der Brief als Ganzer lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass Paulus sich als Vater der Gemeinde versteht, dem sie besonders verpflichtet ist. Doch hier am Ende pocht er nicht auf seine Autorität. Denn er nimmt sich selbst zurück und nennt die Adressaten Geschwister. Erinnert sie daran, was ihm und den Korinthern gemeinsam ist, die Erwählung zur Gotteskindschaft. Sie stehen gemeinsam als Geschwister. Das ist eine geistliche Haltung in der Nachfolge. Und ist es nicht wirklich so, je dichter wir an Christus sind, desto näher sind wir uns? Je näher wir an Christus sind, desto näher sind wir uns? Paulus sagt in Vers 11, freut euch. Freut euch. Wie schön, wenn Freude unser Leben bestimmt. Wer sich freuen kann, der bewegt sich nach vorn. Wir schauen so oft auf das Negative, auf das, was nicht gelingt, was wir nicht können oder nicht mehr können. Statt auf die vielen kleinen Dinge, die Gott uns an guten Gaben schenkt, für die wir dankbar sein können. Danken und loben richtet den Blick nach oben. Er bittet weiter, lasst euch zurechtbringen. Das griechische Wort, das er dafür verwendet, heißt eigentlich so viel wie flicken. Lasst euch flicken. Nicht bringt euch selbst zurecht. Das können wir gar nicht. Aber Gott kann es. Ja, und indem wir unsere eigenen Versäumnisse und Fehler erkennen und Vergebung erfahren, und erfahren haben, können wir auch anderen vergeben. So werden Risse geflickt, Kaputtes wieder zurechtgebracht und geheilt. Sein weiterer Wunsch lautet, haltet Frieden. Vielleicht auch manchmal um den Preis, sein eigenes Recht nicht immer durchsetzen zu müssen. Vielleicht mal einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Sollte uns das Gewinn sein? Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber ja, ich denke, wir gewinnen damit. Denn Wer Frieden hält, wird zufrieden. Und letztendlich kommt es doch nur auf eines an, auf die Einigkeit in der gemeinsamen Ausrichtung auf den einen Herrn. Und in dieser geistigen Haltung sind im Grunde alle Auseinandersetzungen bereits überwunden. Vom heiligen Kuss schreibt Paulus in seinen Abschlussworten. Er wurde bei der Taufe und beim Abendmahl praktiziert. In der Taufe wies diese Geste auf die Zugehörigkeit zu Gott und der Gottesfamilie, der Gemeinde hin. Beim Abendmahl gaben sich die Teilnehmer einen Kuss als Versöhnungszeichen vor dessen Austeilung. Der heilige Kuss wird ja bei uns leider nicht mehr praktiziert, verbindet die Seelen miteinander und versichert, dass nichts mehr zwischen ihnen steht. Er bedeutet also Versöhnung und ist ein schönes und inniges Bild für gelingendes Miteinander. Und Paulus verbindet den heiligen Kuss, der ein Friedenskuss ist, mit dem Friedensgruß. Beide entwickelten sich schon früh in den ersten christlichen Gemeinden zu einem festen Liturgiebestand im Gottesdienst. Und so stellt Paulus in seinen Ausführungen: Es grüßen euch alle Heiligen, die Gemeinschaft über alles. Ja, trotz allen Versagens und vieler Verletzungen bleiben die Gemeindeglieder für Paulus die Gemeinschaft der Heiligen. Er sieht die Kontrahenten vom Gott der Liebe und des Friedens und nicht vom Konflikt her. Das sollten auch wir immer wieder vor Augen und im Herzen haben, diesen Blick. Gerade die Korinther, die ihm so viel Mühe bereiteten, vertraut Paulus mit großem Nachdruck dem Wirken Gottes allen an. So heißt es in Vers 13: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Darin wurzelt seine Hoffnung auf Verständigung, dass Gott der Gemeinde nicht anders als ihm selbst mit Gnade und Liebe begegnet und sich mit ihnen so verbindet, dass auch die Gemeinschaft zwischen ihnen Bestand hat. Christen leben im Kraftfeld des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Kraftfeld von Gnade, Gemeinschaft und Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei, so heißt es in der Zahlensymbolik, drücken immer die ganze Fülle und Vollständigkeit aus. Und in und aus dieser Fülle geschieht es, dass Bewegung entsteht. Denn die Macht der lebendigen Wahrheit ist nicht aufzuhalten und die Dinge verändern sich. Klage verwandelt sich in Dank, aus Streit wird Liebe, Trauer und Verzagtheit weichen der Freude, jedenfalls immer mehr. Das gilt im Alltag ebenso wie in den Grenzsituationen des Lebens. Heute ist Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Grund unseres Lebens, Grund unseres Glaubens, Grund unserer Hoffnung. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir tun gut daran, liebe Geschwister, die Trinität Gottes hochzuhalten. Trinitatis bewusst als besonderes Datum im Kirchenjahr wahrzunehmen und zu würdigen. Denn dieser Tag erinnert uns noch einmal ganz besonders daran, wie Menschen Gott erfahren haben bzw. erfahren oder anders gesagt, wie Gott sich den Menschen in verschiedener Weise offenbart. Es sind drei Gewichtungen, drei Ausdehnungen Gottes, die seinem Geheimnis eine angemessene Ausdrucksform geben, ohne es zu zerstören. Ja, im Gegenteil, erst erlebbar machen. Wer Ohren hat, der höre. Und ich bin gewiss, wenn wir nicht trinitatisch glauben oder wo die Trinität Gottes im Glauben verloren geht, werden wir Gott nicht in seiner Ganzheit und Fülle erleben. Unser Glaube kommt zu kurz. Frömmigkeit wird einseitig. Lebendigkeit geht verloren. Gemeinde verarmt. Vielleicht hast du ja Probleme mit der Trinität, wie man 3 gleich 1 und 1 gleich 3 denken und aufschlüsseln kann. Neben dem Beispiel von Gabi habe ich hier, so finde ich, ein anschauliches anderes Bild. Ein Mensch wird von seinen Eltern, seinen Kindern und von seinem Ehepartner in 3 sehr spezifischen Rollen erlebt, die seine Person mal als Vater oder Mutter, mal als Sohn oder Tochter, mal als Mann oder Frau offenbaren. Dabei handelt es sich aber zweifellos um ein und denselben Menschen. 3 spezifische Rollen und doch eine Person. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sein mit euch allen. Nochmals, dieser Segen des Paulus an die Gemeinde enthält die ganze Fülle. Er enthält in geballter Form praktisch alles, was für unser Leben vor Gott wichtig ist. Denken wir gemeinsam jetzt darüber nach und mit dem ersten Teil dieses Segenswunsches. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Paulus fängt mit Jesus Christus an, weil er der Bote Gottes war. Er ist nach christlichem Verständnis Gott selbst, der auf diese Welt gekommen ist, um das Problem der Entfremdung zwischen uns und Gott, also das Problem der Sünde, zu beheben. Deswegen ist er der Gott unter uns, der Gott neben uns, der uns frei macht, indem er am Kreuz starb, um den Tod in Leben zu verwandeln. Er ist es, der uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott stellt. Durch ihn redet Gott mit uns. Durch ihn lässt er uns wissen, was er von unserer Lebensführung erwartet. Durch ihn teilt er uns seine bedingungslose Gnade mit. Das heißt, er macht uns seiner Vergebung gewiss. Er rührt uns durch Jesus im Innersten an. Durch ihn wird unsere Beziehung zu Gott heil. Durch ihn bekommen wir das ewige Leben geschenkt. Erst durch Jesus ahnen wir, dass auch hinter den Rissen und Brüchen unseres Lebens Gottes Liebe steht, die uns gegen allen Anschein nicht verlässt. Der zweite Teil des Segenswunsches lautet: Die Liebe Gottes sei mit euch allen. Der Vater Gott ist der Schöpfer, von dem wir alle herkommen. Gott, der Schöpfer, rief diese Welt ins Leben und erhält sie. Aus seinem freien Willen schenkt er uns Menschen das Leben. Wir sind das Ergebnis von überquellender Liebe. Ihm gegenüber sind wir verantwortlich für die Schöpfung, für unser Leben und das unserer Mitmenschen. Es ist der große, allmächtige, herrschende und liebende Gott. Er ist der Gott über uns. Dennoch bleibt Gottes Liebe nicht in unerreichbarer Höhe über uns schwebend, sondern sie wird in uns wirksam. Und das meint der dritte Teil des Segenswunsches. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Geist hat Kraft, Energie. Er packt uns, bewegt und begeistert uns. Du hast das schon schön gesungen, Ralf. Der Heilige Geist ist der Gott in uns. Mit dem Geist Gottes erfüllte Menschen sind Menschen, die mehr haben als nur menschliche Kraft. Sie tragen die Kraft Gottes in sich. Der Heilige Geist bildet Gemeinde und Gemeinschaft. Durch ihn werden wir zu Schwestern und Brüdern. Er hat die Kraft, Menschen zu verändern. Und wir wissen es, so geschah es an Pfingsten. Nach Jesu Tod waren die Jünger und Jüngerinnen mutlos, trostlos, sprachlos. Sie hatten Angst und waren verzweifelt. Doch als der Heilige Geist kam, unvermittelt, kraftvoll, überwältigend, wurde diese geistlose Herde mit Energie und Kraft versorgt. Nun redeten sie furchtlos von Jesus, ihrem Herrn, scheuten nicht mehr den Konflikt mit der Obrigkeit. Kommunikation zwischen fremden Menschen wurde möglich und der Funke sprang über. Das passiert, wenn Gott in uns wirkt, wenn uns der Heilige Geist erfasst. Gemeinschaft wird gelebt, in der sich Glaube, Gnade und Liebe ausbreiten können in unserer Welt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Ja, in den Schlusssätzen von Paulus ist aller Zorn und Ärger verflogen. Seine Worte enden in diesem Segenszuspruch. Das ist die Wegzehrung, die Kraft gibt. Ohne Gottes Segen würde niemand das Ziel erreichen. Und wir können gewiss sein, über allem Menschlichen, über allem Streit, den wir erleben oder provozieren, über allen Problemen, die wir selber schaffen oder die uns andere machen, über allem Unsinn, den wir verzapfen oder selbst erleben, über allem Leid, das wir erfahren oder das wir anderen hoffentlich nicht bewusst zufügen, steht etwas anderes und Besseres und Größeres. Gnade, Liebe und Gemeinschaft, die Gott stiftet. Denn, liebe Geschwister, deshalb, liebe Geschwister, in der Kraft des Heiligen Geistes, freuet euch, denn ihr seid Königskinder. Lasst euch wo nötig zurechtbringen, flicken. Er hilft. Seid eines Sinnes. Prüfe dich. Hast du eine Ich-Gesinnung? Bist du voreingenommen? Haltet Frieden, denn wer Frieden hält, wird zufrieden. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Er bedeutet herzliche Versöhnung, das innigste Bild für gelingendes Miteinander. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Ja, Gnade, Liebe und Gemeinschaft, die Gott stiftet, verändert alles, alles. Amen.
Seit ein paar Stunden grübel ich jetzt schon, frage mich, was hat der nette Mensch gemeint von mir? Ich sang und spielte einfach ein paar Lieder, bis er sich am Hinterkopf verkratzte und am Kinn. Dass einer ungeniert von seinem Glauben sprach, das hatte er bisher wohl nicht erkannt. So lachte er verlegen und hat mich danach einen komischen Vogel genannt. Einen komischen Vogel genannt. Für einen Adler fehlt mir jeder Funke Majestät, für einen Spatzen Solange Menschen um es seine Hilfe sind.